Volker Wissing bedient die Kamera und schießt ein Selfie. Annalena Baerbock und Robert Habeck rahmen Christian Lindner ein. Dieses Foto hat die deutsche Ampelkoalition auf den Weg gebracht. FDP und Grüne symbolisieren Tatkraft und Zusammengehörigkeit. Zwei Jahre später ist von dieser Harmonie wenig zu spüren. Wenn die Koalitionäre dachten, Ukraine oder Gasknappheit sind ihre größten Herausforderungen, haben sie sich möglicherweise geirrt. Die Finanzierung ihrer Politik ist das große Problem. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds vergangene Woche droht nun noch größeres Ungemach. Da gehen wir jetzt ins Detail und begrüßen den Historiker und Schriftsteller Dr. Klaus-Rüdiger May. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
In der vergangenen Woche haben wir ja bereits miteinander gesprochen. Da ging es um ein 60 Milliarden Haushaltsloch. Seitdem hat sich die Angelegenheit aber weitergedreht. Was droht der Ampel jetzt?
Was ihr insgesamt droht, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Bis jetzt sieht es so aus, als ob ihr der Haushalt um die Ohren fliegt. Die letzte Meldung ist die, dass man aus der FDP hört, man muss den Haushalt ja jetzt doch nicht termingerecht oder wie es geplant war durch den Bundestag bringen, sondern man solle sich doch jetzt erst etwas Zeit lassen, um zu sehen, wie der Haushalt dann nach den rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts auch rechtssicher gestaltet werden kann. Das ist die letzte Meldung. Das heißt, der Ampel ist aufgegangen, dass sie das nicht so durchziehen kann. Aus meiner Perspektive sieht es so aus, dass der Haushalt nur funktioniert, wenn die Sondervermögen, besonders der Klimatransformationsfonds, aber auch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, funktionieren, also wenn die beliehen werden können. Und wenn das wegfällt, scheint es dann so zu sein, dass der ganze Haushalt mit hinterherkippt.
Der KTF waren die von mir beschriebenen 60 Milliarden. Beim WSF, Wirtschaftsstabilisierungsfonds, geht es ja um deutlich mehr Geld. Ist das jetzt ein Risiko von 180 Milliarden, von 220? Können wir das beziffern?
Wir können eigentlich noch gar nichts beziffern. Was man weiß, ist Folgendes. Im regulären Haushalt fehlen bis zum Jahr 2027 60 Milliarden Euro. Das wurde jetzt ausgerechnet, das wurde nachgerechnet. Die fehlen. Jetzt kommen nochmal 60 Milliarden Euro hinzu, die ebenfalls fehlen, nämlich vom Klimatransformationsfonds. Da sind wir bei 120 Milliarden Euro. Jetzt hat Herr Lindner nicht nur eine Sperre erlassen für die Ministerien, er hat nicht nur eine Sperre erlassen für den Klimatransformationsfonds, sondern auch für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Das heißt, auch hier können ohne Absprache mit dem Finanzminister keine Gelder mehr abgerufen werden. Es sieht auch insofern dramatisch aus, weil einzelne Stimmen aus der Koalition sich jetzt vernehmen lassen, dass man wahrscheinlich auch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds schließen muss. Und für den Klimatransformationsfonds braucht man einen neuen Wirtschaftsplan. Den wird man eventuell für den Wirtschaftsstabilisierungsfonds nicht erstellen wollen. Das heißt, dass man ihn schließt, so oder so. Und bisher ist völlig unklar, wie dann die Projekte, die die Ampel sich vorgenommen hat, namentlich vor allem Herr Habeck, finanziert werden können. Und jetzt sage ich noch eine Zahl in den Raum, und zwar noch einmal 60 Milliarden Euro. 60 Milliarden Euro würde es kosten, wenn man den Plan von Herrn Habeck umsetzt, dass Deutschland klimaneutral wird, indem ja von jetzt bis 2030 mindestens 40 Gaskraftwerke gebaut werden, damit die Kohleverstromung aufhören kann. Nur, das muss man auch ganz klar sagen, diese 60 Milliarden waren bis jetzt noch nirgendwo eingeplant als Subventionen für die Gaskraftwerke. Da wären wir schon bei 180 Milliarden.
Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck bestätigte ja in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass er die Gefahr für den WSF auch sieht. Er sagte, das BFFG-Urteil bezieht sich auf den KTF, aber in der Begründung ausgeweitet auch auf den anderen großen Fonds. Der CDU-Haushaltspolitiker Matthias Mittelberg hatte die Ampel vor ihren Plänen gewarnt. Auch der Bundesrechnungshof sah die Pläne der Finanzierung ausgesprochen kritisch. Warum hat die Ampel die Finanzierung dennoch so aufgestellt?
Ich kann es mir nur erklären mit Machtrausch und mit einer Vorstellung, uns kann niemand etwas. Wir haben ja die besten Ziele, wir wollen ja eine Klimaneutralität, die, wenn ich den Karlauer machen darf, am Ende auf eine Wirtschaftsneutralität herauslaufen wird. Das hat man so geglaubt. Man hat wahrscheinlich auch angenommen, dass niemand klagen wird. Und dann hatte man ja eine Woche, bevor das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes erging, ein Abendessen die Regierung mit dem Bundesverfassungsgericht und vielleicht, das ist jetzt aber eine Unterstellung, sage ich deutlich, vielleicht hat man ja gehofft, dass man beim schönen Abendessen auch auf die politische Wichtigkeit hinweisen kann, dass dieses Urteil dennoch das Weiterwurstelns mit diesen Finanzierungsvorstellungen, die die Ampel hat, erlaubt.
Geklagt hatte die CDU und dann von dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Jetzt gibt es schon erste Stimmen, wie beispielsweise von Robert Habeck und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Und die erinnern die CDU derzeit an ihre staatspolitische Verantwortung. Wie interpretieren Sie diese Appelle an die Opposition?
Also erstmal muss man die Frage stellen, muss man Herrn Habeck und Frau Göring-Eckardt die Frage stellen, ob es der staatspolitischen Verantwortung entspricht, Generationen in Deutschland zu verschulden. Das heißt, es ist keine nachhaltige Politik, was sie immer als Monstranz vor sich hertragen. Wir müssen auch von uns sprechen, aber auch von unseren Kindern und Kindeskindern in ein Schuldendebakel hineinzutreiben, was am Ende mit dem Staatsbankrott ausgehen könnte. Das ist keine nachhaltige Politik und das ist auch keine staatspolitische Verantwortung. Eher umgekehrt wird ein Schuh draus. Die Union hat, indem sie den Klageweg beschritt, staatspolitische Verantwortung gezeigt. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung, bei der Realisierung ihrer Träume zu unterstützen. Es ist die Aufgabe der Opposition, die Fehler der Regierung offenzulegen. Das hat die Union getan.
So wie ich das verstehe, verlangt Habeck, verlangt Göring-Eckardt jetzt von der CDU, eine Politik mitzutragen, gegen die die Union war, und eine Finanzierung mitzutragen, gegen die die Union auch war. Wäre es dann nicht eine ganz große Koalition aus SPD, Grünen, FDP und CDU-CSU?
Also wenn sich die Union darauf einließe, wäre sie aus meiner Sicht, um es mal salopp zu formulieren, mit dem Klammerbeutel gepudert. Das heißt, dann würde die Union ihre Rolle als Opposition verraten. A primum und a secundum wäre sie auch nicht glaubwürdig für eine kommende Regierung. Und das würde wiederum bedeuten, dass sie in der Tat dann ihrer staatspolitischen Verantwortung als Opposition nicht gerecht wird. Und damit würden wir ganz großen Schaden für die Demokratie in diesem Land bekommen oder wird die Demokratie in diesem Land einen großen Schaden nehmen, weil die Opposition ihre Rolle nicht wahrnimmt und weil die Opposition zum Helfershelfer einer fragwürdigen Politik wird.
Habeck macht Merz verantwortlich. Zitat aus dem Deutschlandfunk-Interview. Die Union klagt dafür, dass die Menschen in Deutschland höhere Preise bezahlen müssen. Schönen Dank, Friedrich Merz. Zitat Ende.
Ja, schönen Dank, Herr Habeck, dass er möchte, dass die Menschen in Deutschland mehr Steuern zahlen müssen, um irgendwann die Schulden, die Herr Habeck in seinem Leichtsinn aufzunehmen gedenkt, zu bezahlen haben. Man kann den Spieß ja auch umdrehen. Und im Übrigen, wenn man den Spieß umdreht, ist er richtig herumgedreht. Das ist wirklich die banalste Form von haltet den Dieb Rhetorik, zu sagen, ich habe zwar hier etwas gemacht, was nicht richtig ist, aber jetzt weist ihr mich darauf hin und jetzt habt ihr alle einen Schaden davon. Das ist doch komplett absurd, diese Umdrehung von Ursache und Wirkung, aber für die Grünen typisch. Denn ich habe inzwischen über Jahre hinweg den Eindruck gewonnen, dass sich grünes Denken dadurch auszeichnet, dass man selbst nie schuld ist. Schuld sind immer die anderen.
Hinter diesen Schulden steht ja eine Politik, eine Transformationspolitik. Die Bundesregierung vertritt die Position, sie würde den Wirtschaftsstandort Deutschland zukunftsfest machen. China und vor allem die USA würden genau die Technologien massiv subventionieren, die auch in Deutschland von diesem Geld subventioniert werden sollen. Und da müsse man mithalten.
Ja, auch das ist ja ein Scheinargument. Weder China noch die USA machen die Energie teurer. Das macht aber Herr Habeck. Das wird getan durch die CO2-Bepreisung, die absurd ist. Das wird getan im Übrigen auch, dadurch wird es auch teurer in diesem Land, durch die Pkw-Maut. Das heißt, das Grundproblem ist doch nicht, dass subventioniert werden muss. Das Grundproblem heißt doch, warum muss Habeck denn subventionieren? Weil der Standort Deutschland zunehmend unattraktiv wird, aufgrund von einer schlechten Infrastruktur, aufgrund vor allem von hohen Energiepreisen. Es sind die hohen Energiepreise, die deutschen Firmen ins Ausland treiben. Und diese hohen Energiepreise, die sind hausgemacht. Und die sind hausgemacht durch eine falsche Förderpolitik, die sich allein bezieht auf erneuerbare Energien. Und mal eben in der großen Krise, weil man ja gesagt hat, man möchte von Russland kein Erdöl und kein Erdgas mehr beziehen. Übrigens kein Erdöl zu einer Zeit, wo die Polen noch fleißig weiterbezogen haben. Dass man dann in dieser großen Krise sagt, ja, und jetzt schalten wir mal die AKWs ab, weil die sind sowieso nicht gelitten in unserer schönen grünen Welt, das ist schon sehr fragwürdig und damit die Steigerung der Energiepreise und damit die Flucht der deutschen Firmen ins Ausland noch befeuert.
Die Schuldenbremse wurde 2009 auf den Weg gebracht. Bundesfinanzminister war der SPD-Politiker Peer Steinbrück. Der sagt nun, die Schuldenbremse sei in der Form nicht mehr zeitgemäß. Der jetzige Investitionsbedarf sei einfach zu groß. Also Schuldenbremse variieren?
Nein, keinesfalls. Und sie ist auch zeitgemäß. Denn wir müssen sparen lernen und vor allen Dingen müssen wir lernen, die Gelder richtig einzusetzen. Es ist doch völlig absurd, wie Herr Habeck das gestern gesagt hat im Interview mit Lanz. Ich mache Ihnen jetzt das Beispiel, was der Habeck gegeben hat. Und zwar, die Gesellschaft hat beschlossen, E-Autos zu fahren. Ich weiß zwar nicht, wer in diesem Zusammenhang die Gesellschaft ist, aber egal. Jedenfalls, Herr Habeck möchte, dass wir alle E-Autos fahren. Aber ach herrje, die E-Autos sind so teuer. Deswegen müssen wir sie jetzt subventionieren, damit die E-Autos billiger werden. Das heißt, wir verschulden jetzt die kommenden Generationen dafür, dass wir jetzt E-Autos fahren. Und niemand weiß im Übrigen, wo der ganze Strom herkommen soll, wenn denn die wunderbare Elektrifizierung des Landes, sprich Wärmepumpe, sprich E-Mobilität, dann mal durchgesetzt ist 2030 oder ein, zwei Jahre später. Mit anderen Worten, diese Vorstellung, die Habeck hat, wir müssen Produkte, die nicht marktfähig sind, subventionieren, damit sie eines Tages, und jetzt füge ich hinzu, vielleicht eventuell dann durch Gottes oder Habecks Fügung am Ende dann doch marktfähig sind. Und so kann man keine Marktwirtschaft betreiben, das will er aber auch nicht. Er will eine staatsgelenkte Wirtschaft, wo die Wirtschaft das produziert, was Habeck und Co. denken, für die Welt richtig sei. Das muss man dann natürlich subventionieren, weil jetzt nicht mehr der Markt entscheidet, sondern der Staat. Das heißt, der Staat wird der Markt.
Wer trägt aus Ihrer Sicht die Hauptschuld an dieser Problematik? Die Grünen, die politisch für diese Transformation stehen, die FDP mit Finanzminister Lindner, der das organisatorisch durchgeführt hat, oder der Kanzler, der am Ende den Hut auf hat?
Also natürlich der Kanzler, weil der Kanzler hat die Richtlinienkompetenz und natürlich hätte Olaf Scholz das nicht durchgehen lassen. Aber ich meine, Herr Scholz scheint mir auch auf anderen Wolken zu schweben, denn zu der Stunde, als das Urteil über den Klimatransformationsfonds erging, als klar war, dass eine Haushaltssperre für den KTF erfolgt, hat Herr Scholz auf einer Konferenz gleich mal für Afrika nochmal 4,4 Milliarden Euro deutscher Steuergelder locker gemacht. Das heißt, obwohl der Ampel der Haushalt um die Ohren fliegt, denkt keiner momentan ans Sparen. Wie kriegen wir das Geld her? Woher kriegen wir das Geld, um unsere Pläne umzusetzen? Die Pläne an sich werden nicht überdacht und das ist der eigentliche politische Skandal.
Blicken wir noch in die Glaskugel. Wird es jetzt ein Weiter-so mit der Koalition geben oder ein Koalitionswechsel zur Union, also Große Koalition, oder Neuwahlen?
Das kann zur Stunde keiner sagen, aus dem einfachen Grund, weil Bewegung in der Sache ist. Also FDP-Mitglieder haben jetzt einen Parteibeschluss, wenn man so will, durchgesetzt, dass es eine Mitgliederbefragung geben wird, ob die FDP in der Regierung bleibt, ja oder nein. Also in der FDP wird es eine Mitgliederbefragung geben, ob die FDP in der Regierung bleibt. Und morgen beginnt auch der Parteitag der Grünen. Und da sehen Sie, wie realistisch die Weltbilder sind, weil ein Teil der grünen Basis momentan denkt, dass die Grünen, die Regierungsgrünen, eigentlich die Politik der FDP machen. Und das ist natürlich lächerlich, aber darüber wird man sich wahrscheinlich auf diesem Parteitag streiten und diskutieren. Und man wird sehen, jedenfalls die Koalition ist brüchig.
KTF, WSF, hinter den drei Buchstabenbegriffen verbirgt sich ein Schuldenberg in dreistelliger Milliardenhöhe. Doch diese Fonds drohen der deutschen Ampelkoalition wegzubrechen. Sie steht vor der Aufgabe, ihre Ausgaben anderweitig zu finanzieren. Darüber sprachen wir mit dem Historiker und Schriftsteller Dr. Klaus-Rüdiger May. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank.